Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, dem Podcast zur Urologie. Sie werden sich sicherlich wundern, dass heute mein lieber Partner Jochen nicht da ist. Der hat das zeitlich leider nicht geschafft. Deshalb werde ich heute hier, der Chris, alleine die Moderation übernehmen. Und heute haben wir auch wieder zwei spannende Gäste zu einem Thema, das die Urologie auch betrifft, das aber noch viel, viel weiter zu spannen ist. Und da werden wir heute begrüßen einmal den Professor Harald Schmidt. Hallo nach Aachen.
Hallo, grüß dich.
Hallo Harald. Und dann haben wir noch den Julian Matschinske, den treffen wir, glaube ich, in Nürnberg an, richtig?
Richtig, hallo.
Hallo Julian, grüß dich. Ja, und gemeinsam mit diesen beiden habe ich, oder hat vorwiegend der Harald, der ist der Initiator, eine Plattform gegründet, die sich nennt Patienten wie wir. Und diese Plattform, die halte ich für enorm wichtig und die wollen wir heute gerne mal so ein bisschen im Detail vorstellen und so ein bisschen erklären, was der Hintergrund dieser Initiative ist und wo für die Nutzer mögliche Vorteile liegen und was diese Plattform bewirken kann. Harald, erste Frage an dich. Was ist Patienten wie wir? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Nimm uns mal mit.
Naja, du und auch ich mit unseren Büchern und unserem Podcast haben ja im Grunde ein Ziel, dass wir Patienten aufklären über eine optimale Therapie oder vielleicht sogar noch besser Prävention. Und viele Patienten trauen sich oft nicht, ihren Arzt zu hinterfragen, sondern nehmen praktisch dessen Diagnosen, dessen Aussagen, dessen Therapien als quasi gottgegeben hin. Aber das ist ja auch nur ein Mensch. Und ich nehme immer gern das Beispiel Schulterschmerzen. Wenn ein Patient mit Schulterschmerzen zum Internist geht, dann wird er wahrscheinlich Schmerztabletten verschreiben. Gehe ich damit zum Orthopäden, dann wird er wahrscheinlich eine Physiotherapie verschreiben. Gehe ich zum Chirurgen, dann wird er vielleicht sagen, oh, da habe ich aber eine schöne Operationsmethode für Sie. Ja? Man sagt immer so, zwei Ärzte, drei Meinungen. Und es gibt ja bei manchen Sachen auch falsche Anreize. Also OPs sind natürlich sehr lukrativ und so weiter, was Krankenhäuser betrifft. Oder ein anderes Beispiel betrifft ja sehr viele. Ein Patient bekommt seine Blutdrucktablette verschrieben. Der Blutdruck normalisiert sich dann und dann denkt der Patient wahrscheinlich, alles okay. Ne? Der Arzt hat ja dafür gesorgt. Aber 85% der Patienten bekommen dann trotz ihres erniedrigten Blutdrucks noch immer ein Herzinfarkt. Das heißt, dadurch, dass der Blutdruck jetzt normalisiert ist, ist man nicht davon enthoben, seinen Lebensstil umzustellen. Und es gibt sogar ganz viele, die mit einem gesunden Lebensstil wieder ganz runterkämen von ihren Blutdruckmitteln. Und dann gibt es auch schwere Erkrankungen, wo sich vielleicht ein Arzt gar nicht so richtig in den Patienten hineinversetzen kann und wo der Patient oftmals dann so ein bisschen sich alleingelassen fühlt und sich gerne austauschen würde mit anderen Patienten. Und da ist es dann eben oft so, dass vielleicht ein Parkinson-Patient, der in Aachen wohnt, hätte vielleicht einen super Tipp für einen anderen Parkinson-Patienten, der in Hamburg wohnt. Nur die werden sich nie sehen. Und da haben wir uns eben gedacht, dass die Vernetzung irgendwie verbessert werden müsste. Und vielleicht aber auch nicht nur Patienten unter sich, sondern so ein bisschen durch andere Gesundheitsdienstleister betreut. Also aber nicht nur Ärzte, nicht, sondern auch Apotheker, Physiotherapeuten, Psychologen, Ernährungsberater, Personal Trainer und so weiter, weil Lebensstil ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Und darum geht's.
Ja, sehr gut. Ich kann da im Prinzip noch einen Aspekt ergänzen, der aus meiner Praxistätigkeit mir ja immer sehr am Herzen lag. Das ist nämlich die Zeit, die man hat für den Patienten, jemanden aufzuklären. Du sagtest ja schon, viele Ärzte haben ihre selektive Wahrnehmung. Die sehen das praktisch aus ihrer Perspektive, tun das, was sie halt seit Jahren tun oder nur das, was sie können. Und was darüber hinausgeht, ist dann immer mühsam zu koordinieren. Da muss man jemanden finden, der möglicherweise das weiter koordiniert, weiter behandelt, was der Patient hat, oder der vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel darauf wirft. Und mein Gefühl ist tatsächlich, bisher ist es ja so, dass es unter Patienten die Vernetzung gibt im Rahmen von lokalen Selbsthilfegruppen und dass es bei Ärzten zum Teil, du hattest es die seltenen Erkrankungen angesprochen, auch schon Vernetzungen gibt. Da gibt es ja zum Beispiel in der Uniklinik Aachen eine Abteilung, die sich dann nur um seltene Krankheitsbilder kümmert. Die muss man dann mit einem sehr langen Vorlauf dort anmelden und alle Befunde hinschicken. Und da guckt sich dann so ein interdisziplinäres Gremium diesen Fall an, aus verschiedenen Perspektiven und kommt dann vielleicht zu weiteren diagnostischen Schritten oder zu einer Therapiemöglichkeit. Und ich glaube, dein Ansinnen von dieser Plattform war, das Ganze noch mehr miteinander zu vernetzen, dass man also vielleicht Informationen früher, schneller und umfassender bekommen und austauschen kann. Also es soll ja jetzt nicht eine Sprechstunde sein, sondern es soll so sein, dass Patienten, die vielleicht den entscheidenden Hinweis für ihre möglicherweise ausweglose Situation suchen, eventuell dort fündig werden. Und so habe ich das verstanden.
Genau. Es machen auch viele Ärzte von dem Zweitmeinungsportal mit. Das kennen die wenigsten vielleicht. Also seit 1. Januar letzten Jahres, glaube ich, haben alle Patienten das Recht, bei bestimmten Erkrankungen oder bei bestimmten Maßnahmen, bei bestimmten Operationen, sich nochmal eine komplette ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Und das zahlt auch die Krankenkasse. Das ist bei jeder Krankenkasse unterschiedlich, aber ich glaube, die wenigsten Patienten wüssten jetzt genau, wie sie das machen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sich über Patienten wie wir mit diesen Ärzten auszutauschen. Bei welchen Maßnahmen ist das überhaupt sinnvoll und wie kann ich diese Zweitmeinung anfordern? Das machen übrigens diese Ärzte alles selber. Also man muss sich da nicht um viel kümmern, muss einfach nur sagen, von welchem Arzt stammt die Erstmeinung und den Rest machen dann die und ein paar Wochen später bekommt man dann die Zweitmeinung, Operation ja oder nein. Und das ist auch keine Kritik am Erstarzt, sondern die setzen sich dann auch mit dem Erstarzt nochmal zusammen, wenn sie zu einer anderen Meinung kommen. Also da haben wir wieder den Aspekt, dass sich auch Ärzte hierüber vernetzen können. Und wenn sie offen dafür sind, sagen wir mal, sich weiterzubilden oder zu lernen oder auch mal ihre Meinung zu korrigieren.
Ja, das ist ja ohnehin was wir, glaube ich, in der Ärzteschaft überwinden müssen, dieses Eminenzbasierte. Genau. Ich habe das schon immer so gemacht, ich mache das weiter so und meine Meinung ist die einzig richtige. Zum Beispiel beim Prostatakrebs ist es ja jetzt auch schon so, dass es kaum eine Behandlung gibt, die nicht vorher in einem interdisziplinären Gremium, also einer Tumorkonferenz, begutachtet und dann auch sozusagen abgesegnet wurde. Und das nimmt auch niemand einem Patienten übel, wenn er da nochmal auch eine andere Meinung einholt. Gerade bei so einer Erkrankung wie Prostatakrebs, die ja immer sehr vielgesichtig daherkommt, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das genau einordnet, bisheriger Verlauf, Vorerkrankungen, Alter, Therapiewunsch, Therapiemöglichkeiten vor Ort, Mobilität des Patienten, Erwartung an die Therapie, mögliche Komplikationen, Nebenwirkungen. Da sind so viele Faktoren, die da mit in Betracht gezogen werden müssen, dass es, glaube ich, immer sinnvoll ist, vorher nochmal innezuhalten, sich breit zu informieren und dann in eine mögliche Therapie zu starten. Oder auch in der Nachsorge, im Verlauf kommen ja tausende Fragen auf, die der Urologe in der Nachsorge in 10 Minuten gar nicht im Detail klären kann.
Genau.
Und ich denke, da können wir mit dieser Plattform tatsächlich eine Lücke schließen und da setze ich große Hoffnung drauf.
Genau, und dann hatten wir diese tolle Idee zusammen, aber das muss man ja irgendwie umsetzen. Das ist ja im Grunde genommen...
Nee, da muss ich... Stopp. Harald, ich muss dich korrigieren. Die Idee, die kam von dir. Punkt. Du hattest die Idee an mich herangetragen und ich war davon Feuer und Flamme und bin davon überzeugt. Und das haben wir dann gemeinsam weiterentwickelt nach dem 80-20-Prinzip. 80% du, 20% ich. Also, ja. Und dann kommen noch da mal die 100% Julian genau. Obendrauf. Dann sind wir bei 200%.
Genau. Ja, weil ohne Julian.
Zum Julian kommen wir gleich noch.
Genau. Genau. Ja, oder eigentlich jetzt, Julian. Wie funktioniert das genau?
Ja, also vom Prinzip her kann man sich die Webseite vorstellen wie ein soziales Netzwerk. Das heißt, als Benutzer kann man sich dort registrieren, hat dann einen Benutzeraccount, der einem dann ermöglicht, mit anderen Patienten in Kontakt zu treten in Form von sogenannten Gruppen. Und diese Gruppen, die sind im Prinzip den jeweiligen Themen zugeordnet, wo sich dann eben Patienten, die sich gegenseitig Tipps oder Ratschläge geben wollen, miteinander unterhalten können. Und wie Harald schon erwähnt hat, können dort dann auch Ärzte zum Beispiel mit an den Unterhaltungen teilnehmen, um das Ganze ein bisschen zu führen vielleicht und um dann eben auch zu vermeiden, dass es vielleicht in eine ganz falsche Richtung geht.
Diese Registrierung muss aber nicht mit dem vollen eigenen Namen passieren, ne? Da kann man auch irgendwie so einen Fantasienamen verwenden, ne? Oder sollte man vielleicht sogar.
Ja, also ganz im Sinne der Datensparsamkeit wollen wir wirklich nur die Daten verwenden, die unbedingt notwendig sind, um das eben technisch möglich zu machen. Das heißt, Benutzer können sich mit einem Pseudonym registrieren und ansonsten ist noch eine E-Mail-Adresse erforderlich, einfach um den Benutzer benachrichtigen zu können, wenn irgendetwas ist mit dem Benutzer-Account, wenn vielleicht geantwortet wurde auf eine Frage von ihm oder ihr. Und ansonsten verzichten wir auch auf zum Beispiel Tracking-Cookies oder andere Dinge, die man manchmal vielleicht aus den Medien hört, die, weil wir eben bewusst verzichten wollen auf das Sammeln von Daten, die wir nicht benötigen, um die Funktionalität selbst bereitzustellen.
Und wie ihr jetzt schon rausgehört habt, der Julian ist unser Informatiker, der hat also die Seite sozusagen gestaltet, programmiert und wir sind in Zukunft sehr, sehr, sehr dankbar, wenn wir von Anwendern Rückmeldungen bekommen, wie das jetzt von Anwenderseite funktioniert, damit wir das stetig verbessern können. Wir sind jetzt mit einer Rohversion online gegangen und natürlich müssen diese Gruppen jetzt mit Leben gefüllt werden und es muss natürlich auch komfortabel für den Nutzer sein und deshalb sind wir da für jede Anregung dann dankbar von den Leuten, die Website schon benutzt haben. Gerne Rückmeldung an einen von uns, dass wir das weiter verfeinern können. Julian, mal ganz konkret gefragt, wenn ich mich jetzt anmelde, wie finde ich dann die richtige Gruppe? Also sagen wir mal, jetzt bleiben wir mal beim Thema Prostatakrebs. Das wird wahrscheinlich ein häufiges Thema werden, weil es eine häufige Erkrankung ist und weil es viele verschiedene Therapien gibt. Also ich melde mich an, ich registriere mich und mit einem Pseudonym und einer E-Mail-Adresse und kann dann Artikel lesen zu dem Thema und kann mich in eine Gruppe anmelden, richtig?
Genau, also einmal gibt es eben die Artikel, die du erwähnt hast, die grundsätzlich etwas über das Thema enthalten, aber ich kann auch nach Gruppen suchen, dazu steht eine Stichwortsuche zur Verfügung, also kann ich einfach durch die Eingabe eines Suchwortes dann alle relevanten Gruppen finden. Natürlich ist es auch möglich, dass die Gruppe, die man sucht, noch nicht existiert, dann kann man aber selbst aktiv werden und eine solche Gruppe ins Leben rufen und dazu wollen wir auch ausdrücklich die User ermutigen. Denn das ist ja ein Portal auch von Patienten für Patienten. Das heißt, die Eigeninitiative ist durchaus erwünscht und davon lebt das Ganze dann auch.
Das kann ja auch zu allen Themen sein, ne? Das kann ja eine Krankheit sein, das kann ein Arzneimittel sein, das kann eine Therapiemethode sein, eine Operationsmethode, eine Vorbeugemethode, Ernährung. Es kann wirklich, jeder kann zu jedem Thema, was er irgendwie in dem Bereich Gesundheit relevant findet, eine Gruppe gründen.
Ja, zum Beispiel als das aufkam mit dem Ciprofloxacin-Nebenwirkungen an Muskel und Sehnen vor ein paar Jahren, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da, wenn dann plötzlich zu einem Thema so viele Fragen gleichzeitig auftreten, dass man da sehr schön eine Gruppe zu machen kann, wo dann die aktuellsten Informationen ausgetauscht werden. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, Harald. Kann man denn auch Ärzte direkt fragen oder wird das ärztlich moderiert sein oder wie habe ich mir das vorzustellen? Frage ich mal ganz dumm.
Ja, also wir haben, wir sind natürlich selber zwei Ärzte, aber wir haben eben durch dieses Zweitmeinungsportal und auch jetzt schon durch die Ankündigung auf LinkedIn und Facebook viele Ärzte, aber wie gesagt auch Physiotherapeuten, Ernährungsberater, die sich gemeldet haben und die auch Interesse haben, dort mitzumachen. Also ich denke mal, es wird relativ schnell angefüllt mit Ärzten zu allen Bereichen, die dann auch ganz normale Nutzer sind. Da gibt es vielleicht ganz besonders aktive Ärzte, die werden wir dann einladen, auch mal zu einem Thema, so einen Beitrag zu schreiben und so weiter. Aber im Grunde genommen sind Ärzte ganz normale Nutzer oder Mitglieder auf dem Portal, die dann sich bei Diskussionen beteiligen können und ja, einen Tipp geben können. Was man natürlich nicht wollen, ist, dass groß Werbung gemacht wird und so weiter. Also es soll wirklich nur um Informationsaustausch gehen.
Genau, das wird auch nochmal ein spannendes Thema, wie wir so ein bisschen Wildwuchs auch vermeiden. Aber das ist natürlich in so einem lebendigen Forum, das ist ja praktisch das Facebook für die Gesundheit, soll das ja werden. Und Facebook hat ja auch, sagen wir mal, gewisse Themen durchgemacht, was Datenschutz angeht, was Inhalte angeht, wo wir dann auch mit und mit lernen müssen. Aber das Ansinnen ist ja, denke ich, mehr als sinnvoll. Ich habe schon häufiger Vorträge in Selbsthilfegruppen gehalten, die sind dann lokal. Da sitzen dann 5 bis 10 Betroffene, die sich dann immer wieder von Woche zu Woche mit ihrem Erfahrungsschatz austauschen. Und diese Barriere, die kann man ja einreißen, das kann man ja viel, viel größer stricken und dann auch ausgewiesene Fachleute zu diesem Thema dann in die Gruppen mit einbinden. Genau.
Genau, so ist das gedacht, ja. Es ist natürlich so ein bisschen, ist natürlich so ein bisschen Grassroot-mäßig, das Ganze, hat der Julian schon gesagt. Wir haben es auch am Anfang erstmal versucht, einfach zu halten, also nicht zu überborden mit zu vielen Features. Und wenn es Mitglieder gibt, die sogar mithelfen wollen beim weiteren Aufbau, gerne. Oder eben sich einfach nur beteiligen. Vielleicht gibt es ja auch Patientenorganisationen, schon größere, die auch mit einsteigen wollen. Also im Moment haben wir das Ganze wirklich selbst finanziert und einfach, weil wir daran glauben, dass es wichtig ist.
Oder Leute, die bereits jetzt eine Selbsthilfegruppe vor Ort haben, dass die motiviert werden, das auch online sich überregional mit anderen Selbsthilfegruppen zu vernetzen. Das geht über dieses Portal dann sehr, sehr gut. Du sagtest eben sozusagen selbstfinanziert. Was kostet denn die Teilnahme bei PWW?
Ach so, im Moment ist das völlig umsonst und eigentlich würden wir es auch gerne so halten. Wir wollen es eigentlich auch gern werbefrei halten, aber wie gesagt, im Moment ist es alles Eigenleistung und eigene Finanzierung. Irgendwann wäre es natürlich schon mal schön, wenn wir irgendwelche Fördermittel bekommen und so weiter, dass wir das auch dann sozusagen gegenfinanzieren können. Aber im Moment soll das fürs Erste völlig umsonst bleiben.
Und man wundert sich ja jetzt, wo wir das gestartet haben, dass es sowas nicht schon längst gibt, oder?
Allerdings, ja. Also wenn ich mir das jetzt so, wir haben es ja jetzt am Montag gestartet und dann schaue ich mir die Webseite an und denke mir irgendwie so, wow, das ist ja echt irgendwie total cool. Warum gibt es das eigentlich nicht schon, ne?
Genau. Naja, gut, also wir schicken einen Aufruf in die Welt hinaus. Patienten, informiert euch, Leute, vernetzt euch und auch die Ärzte, unterstützt uns, Apotheker. Wer immer im Gesundheitswesen arbeitet, kann mit seiner Meinung, mit Beiträgen hier sehr, sehr sinnvolle Arbeit leisten und das Ganze zum Leben erwecken. Da, natürlich ist der Anfang schwierig, denn bis eine Gruppe entsteht, müssen es ja schon mal mindestens 2 sein. Ne? Ich hatte neulich einen Patienten, der ist immer zu so einem Rentnertreffen nach Köln gefahren mit dem Zug und sagt er, die starben dann alle weg nach und nach, sagt er, wenn ich irgendwann der Letzte bin, dann fahre ich da nicht mehr hin. Und ich hoffe, dass wir es andersrum hinkriegen, dass wir also jetzt mit und mit die Gruppen dann auch mit Leben füllen und dass Julian viel, viel Arbeit hat, da immer wieder neu und um zu programmieren. Genau. Ja, das war's im Prinzip von meiner Seite zu Patienten wie wir. Habt ihr noch wichtige Ergänzungen, Julian, Harald?
Nö, ich glaube auch nicht. Wir haben, glaube ich, wir sind gut vorbereitet und jetzt sind wir wirklich gespannt auf die ersten Feedbacks und dass viele das nutzen.
Genau, dann weise ich abschließend nochmal auf Haralds neu erschienenes Buch hin, Geheilt statt behandelt, das auch der Name gleichzeitig seines Podcasts ist, der ab September wieder jeden Sonntag online gehen wird, der auch wichtige Themen rund um die Gesundheit jeden Sonntag behandelt. Und dann freue ich mich dann nächste Woche wieder auf viele Zuhörer hier bei uns in der Pinkelpause. Und ich bin mir sicher, der Jochen, den jetzt viele vermisst haben werden, der wird dann wieder dabei sein. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.